Sie hören das bei den Profis auf Radio 1, Damen und Herren, die Wüste. Unendliche Weiten. Seit Jahrtausenden ziehen Dünen von einem Kamm zum nächsten und, Sie werden es kaum glauben, die singen dabei. Der mysteriöse Gesang der Dünen zieht Reisende und Philosophen in ihren Bann. Hören Sie mal ganz genau hin. Physiker der Pariser Diderot-Universität haben zwei Dünen genau untersucht und dabei das Rätsel ihres sehr unterschiedlichen Gesangs geknackt. Wie ihnen das gelungen ist, das verrät uns Professor Dr. Stefan Herminghaus. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Dynamik und Selbstorganisation. Ich habe erst gedacht, die Redaktion schickt mich in April. Was machen Sie denn da genau?
Oh, das ist eine gute Frage. Das ist ein sehr, sehr weites Feld. Es geht im Grunde eigentlich um die Frage, wenn man es ein bisschen genauer nimmt oder sehr weit fasst, wieso eigentlich nichts ist im Universum. Ja, also ich meine, dass sich irgendwann mal nach dem Urknall aus einer völlig homogenen Wolke dann sowas gebildet hat, wie erstmal überhaupt Atome, dann die Materie zusammengeklumpt ist, sogar Galaxien, denn auf denen irgendwelche aus welchen kosmischen Staubwolken dann Planeten entstanden sind, auf den Planeten dann eine Biosphäre und dann schließlich auch sowas Komplexes wie wir selbst. Das ist überhaupt nicht klar, warum das überhaupt passiert. Es könnte ja auch alles ganz langweilig bleiben.
Mhm, verstehe, so Sachen, dass man aus der Luft aufs Wattenmeer guckt und man sieht dort Verästelungen, die so genauso aussehen wie auf Bäumen und fragt sich, warum gibt es da Parallelen?
Richtig, die Frage ist eben, gibt es überhaupt irgendwelche allgemeinen Prinzipien, die dafür sorgen, dass sich Materie organisiert. Ja, also es gibt sehr Dinge, die sehr ähnlich aussehen, wie Sie schon gerade sagen. Irgendwelche verästelten Strukturen sehen oft gleich aus oder ganz oder so. Ja, vielleicht ist auch der Mechanismus, der drunter liegt, nicht wirklich derselbe, aber manchmal vielleicht ist es auch. Ja, also man möchte eben einfach danach suchen. Gibt es irgendwelche gemeinsamen unterliegenden Prinzipien, die solche Prozesse bestimmen? Und das ist eine völlig ungeklärte Frage und hat auch starkes praktisches Interesse natürlich, denn zum Beispiel irgendwelche Kapriolen an der Börse sind auch nichts weiter als eine Selbstorganisation von den Hirnen von irgendwelchen Börsenspielern, nicht? Die dann entweder Vertrauen haben oder kein Vertrauen und die sind irgendwelche gekoppelten Systeme, die aber alle eigentlich sehr ähnlich ticken und sowas vorherzusagen wäre natürlich fantastisch. Aber das ist natürlich ein ziemlich dickes Brett, was da gebohrt werden muss.
Okay, gut, dann kommen wir mal zurück zu den Dünen. Da ist das Brett ziemlich sandig. Wie entsteht dieser Gesang überhaupt? Wir können da nochmal reinhören, das hier ist Marokko zum Beispiel. Das ist also ein Basston.
Ja, ja.
Wie entsteht das?
Also es ist so, man hat das, wie Sie schon sagen, man weiß es schon sehr lange, man weiß es seit tausenden von Jahren, aber es war lange Zeit eigentlich völlig ungeklärt. Es gab verschiedene konkurrierende Theorien. Es verdichtet sich eben jetzt, dass es wirklich die Frequenz ist, mit der die Sandkörner übereinander weghüpfen. Also wenn Sie sich halt vorstellen, wenn man so einen 100-Hertz-Ton, sind das ungefähr so ein tiefer Basston, ein tiefes G oder sowas. Wenn halt dann, sagen wir, 100 Mal in der Sekunde so ein Sandkorn über das andere hüpft oder jedes Sandkorn wie 100 Mal über das nächste Sandkorn drüber hüpft, dann entsteht natürlich irgendwie sowas, nur dass das alles im Takt passiert, sodass da wirklich eine hörbare Welle entsteht und nicht nur so ein dumpfes Rauschen. Das war halt vollkommen ungeklärt. Und was jetzt diese Leute von der Diderot-Universität gemacht haben, ist, die sind wirklich in der ganzen Welt rumgereist und haben verschiedene Dünenklänge verglichen, haben das verglichen mit der Korngrößenverteilung.
Und der haben Sandkörner.
Mit dem Größenspektrum, sagen wir mal, diesen Sandkörnern jeweils, haben das ins Labor heimgeholt und haben dort das nachgebaut. Und da konnten also wirklich im Labor auch dieses Brummen erzeugen. Und das ist natürlich für Experimentalphysiker ein riesiger Durchbruch, denn dann haben sie es im Labor natürlich so, dass sie es kontrollieren können. Dann können sie den Schüttwinkel kontrollieren, dann können sie im Prinzip die Atmosphäre kontrollieren, sie können genaue Messungen dran machen, was alles im Feld nicht geht. Und das war eigentlich dann der Durchbruch zu dieser Arbeit, wie sie dann eben auch dazu gekommen sind, Daten erstmals aufzunehmen, die so gut sind, einfach, dass man daraus ablesen kann, welche Theorie auf jeden Fall falsch sein muss und welche richtig ist.
Und diese eine Düne, die wir gerade gehört haben aus Marokko, die hat eine Frequenz von 105 Hertz und zwar ziemlich exakt. Mhm. Wie können die das erklären, die Forscher?
Ja, also das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie steil dieser Schüttwinkel ist, dass diese Dünen, die da, oder diese Lawinen, Sandlawinen, die da auf dem Hang abgehen, dass die immer ungefähr gleich schnell sind. Letzten Endes kommt heraus, dass die Frequenz proportional ist zur Scherrate. Und das ist zunächst mal eine etwas abstrakte Größe, die muss ich vielleicht mal kurz erklären, wenn Sie sich vorstellen, Sie schmieren sich ein Honigbrot, aber ein Doppeldecker. Also Sie haben jetzt die untere Brotscheibe und dann schmieren Sie eine dicke Schicht Honig drauf und tun dann noch eine zweite Scheibe drüber. Und jetzt legen Sie das auf eine schräge Tischplatte oder halt schräg. Dann rutscht die obere Brotscheibe langsam so ab. Und der Honig drin wird jetzt verschert, diese Honigschicht. Wenn Sie sich vorstellen, ich habe eine Honigschicht von 1 Millimeter Dicke, dann habe ich eine Scherrate von 1 pro Sekunde, wenn die obere Scheibe genau mit 1 Millimeter pro Sekunde abrutscht. Also einmal die Dicke pro Sekunde oben abgerutscht ist eine Scherrate von 1. Und wenn Sie sich das ein bisschen vorstellen, was in dem Honig passiert, da werden Sie merken, dass der Honig gar nichts davon weiß innen, wie weit jetzt die nächste Brotscheibe weg ist, sondern der spürt einfach eine bestimmte Verscherrate. Das ist eben deswegen eine wichtige Größe, weil sie sich nicht wirklich auf den Aufbau als solchen bezieht. Und wenn Sie jetzt sich vorstellen, Sie ersetzen den Honig durch Sand, dann müssten praktisch, weil die Sandkörner ja, wenn sie übereinander drüber hüpfen, dann muss ein Sandkorn praktisch so hoch hüpfen, wie es ungefähr dick ist, muss aber auch so weit hüpfen, wie es dick ist. Das heißt, wenn Sie den Sand mit 1 pro Sekunde verscheren, dann springt im Mittel jedes Sandkorn einmal pro Sekunde über seinen so Vorder-Untermann drüber. Ja? Und wenn das eben 100 Mal pro Sekunde passiert, wenn Sie eine Scherrate von ungefähr 100 pro Sekunde haben, dann machen alle Sandkörner das 100 Mal pro Sekunde. Und dann haben Sie im Prinzip schon den Stoff, aus dem so ein Ton ist, von 100 Hertz.
Wir hören hier nochmal eine Düne aus dem Oman. Die klingt ein bisschen anders, ein bisschen heller nämlich. Und hat das auch was mit der Größe der Sandkörner dann zu tun?
Absolut. Also man muss dazu sagen, manche Dünen machen auch mehrere Töne. Also es kommt immer darauf an, wenn die Sandkörner alle gleich dick sind, dann gibt es einen schönen, sehr wohldefinierten Ton. Und wenn sie verschieden dick sind, gibt es dann eben ein ganzes Spektrum von Tönen. Und Sie können sich das ungefähr so vorstellen, das wesentliche Rätsel ist ja, warum gibt es einen Ton? Warum hüpfen die anscheinend alle gleichzeitig? Und das können Sie sich ungefähr so vorstellen, die Sandkörner sitzen ja dicht. Stellen Sie sich vor, Sie haben in Schulen mit 1000 Schülern, die haben nur einen kleinen Schulhof und machen alle gleichzeitig große Pause. Und jetzt sitzen die alle da unten drin und fast dicht an dicht und beschließen auf einmal, sie wollen jetzt Bockspringen spielen. Und dann geht die Hälfte von ihnen in die Hocke und die anderen wollen drüber. Das geht aber natürlich nur, wenn die springen, dass der Vordermann, der springen will, auch springen, dass dann Platz frei wird, sonst rumpeln die ja alle ineinander. Das ist bei Schülern, weil die schön weich sind und so, ist das irgendwie ganz lustig und dann lacht man drüber. Aber bei Sandkörnern geht das natürlich nicht. Die sind ja im wahrsten Sinne steinhart, die sind aus Quarz. Das heißt, die können überhaupt nur dann sich bewegen, wenn sie das wirklich konzertiert tun, weil ein Sandkorn wirklich sein Vorderkorn weiterschiebt, weil es gar nicht überlappen kann. Ja? Und dann passiert das, was jetzt in dem Schulhof passieren würde, wenn am Rand der Direktor steht und sagt, so, auf die Plätze, fertig, und jetzt, und dann springen die alle gleichzeitig. Und dann können die wirklich alle im Takt übereinander springen.
Und wer ist das in der Wüste, der und jetzt ruft?
Das ist genau der Punkt. Das ist einfach die Tatsache, dass die Sandkörner hart sind und dicht an dicht liegen. Die schieben sich einfach. Das ist einfach die einzige Möglichkeit, wie die sich überhaupt bewegen können. Und dass sie sich bewegen können, dafür sorgt eben der Wind und die Schwerkraft.
Faszinierend. Und ja, da sind wir wieder bei der Selbstorganisation, die ihrem Richtig. Institut den Namen gibt.
Richtig, das ist wirklich ein Selbstorganisationsprozess. Witzigerweise, und das finden wir Physiker immer toll, wenn so dieselben Prinzipien an ganz verschiedenen Systemen deutlich werden. Es ist eigentlich ganz ähnlich wie beim Laser. Mhm. Ja? Da haben sie halt sehr, sehr viele Atome, die werden alle angeregt und senden Licht aus, schwingen eben im Takt, wie die Elektronen um die Kerne rumsausen, alle mit der gleichen Frequenz im Grunde, aber es leuchtet halt irgendwie, das nennt man eben Fluoreszenz, und erst wenn ich die zwischen Spiegel stelle und die so geschickt justiere, dass die Atome alle gekoppelt werden, merken die, hey, das geht ja viel besser, wenn wir alle im Takt schwingen, und dann gibt es einen Laserstrahl. Und hier ist es so ähnlich, die brummen alle, jeder für sich ungefähr mit 100 Hertz, aber dadurch, dass die dicht an dicht liegen und sich synchronisiert weiterschieben müssen, schwingen sie eben im Takt und rutschen im Takt über ihre Vorder-Unterkörner. Und deswegen gibt es eben nicht ein unkoordiniertes 100-Hertz-Rauschen, sondern eben ein Brummen.
Das Konzert der Dünen, erklärt von Professor Dr. Stefan Herminghaus. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Herr Herminghaus, war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank.
Gut.
Machen Sie es gut.
Tschüss.
Wir hören das bei den Profis auf Radio 1.